Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Willkommen bei einer neuen Folge von Push Your Limit. Heute mit einem sehr spannenden Thema, als ob die anderen nicht auch alle spannend wären. Wir beschäftigen uns, oder genauer gesagt, die Lissi beschäftigt sich heute mit der dritten Gruppe der Makronährstoffe. Nachdem in letzten Podcasts von Kohlenhydraten und auch Fetten die Rede war, sind wir heute bei den
Proteinen.
Hallo, liebe Lissi.
Hallo, Dieter.
Also, Proteine, ein Thema, das in Sportlerkreisen nicht nur, aber auch dort oft thematisiert wird. Liebe Lissi, bitte zur Einleitung, erklär doch mal, was versteht man unter einem Protein, und bitte erklär es so, dass ich als Nichtwissenschaftler mir auch was darunter vorstellen kann.
Ja, also Proteine ist sozusagen der Überbegriff. Jedes Protein besteht aus einer ganz bestimmten Aminosäurensequenz. Also Aminosäuren, das wird vielen auch ein Begriff sein. Und es ist wirklich interessant, dass diese Aminosäurenabfolge vom Organismus bzw. von der DNA ganz genau vorgegeben ist. Menschen, Tiere, Pflanzen und so weiter haben da andere Proteingruppen, und die sind wirklich von der Aminosäurenabfolge ganz genau vorgegeben. Das wäre jetzt so mal ein bisschen ganz vorsichtig der biochemische Input. Viel wichtiger ist allerdings, wozu brauche ich Proteine? Ja, also das ist die wichtigste Frage, und da ist einmal ganz interessant zu verstehen, was machen Proteine im Körper? Also einerseits, sie sind natürlich für den Aufbau zum Beispiel von Muskelmasse wichtig, sie sind für den Transport wichtig, sie sind als Abwehrschutzfunktion wichtig fürs Immunsystem, sie sind eben nicht nur der Bestandteil von Muskeln, sondern auch für Knochen wichtig, für den Aufbau, für Verletzungen und so weiter. Viele Enzyme sind eigentlich Proteine. Sie sind auch bei der Neurotransmitterbildung wichtig. Also das wären Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin. Für die Hormonbildung sind sie wichtig und so weiter. Also da gibt es eine Vielfalt an Funktionen. Das soll eigentlich nur unterstreichen, wie essentiell Proteine bzw. Aminosäuren für uns sind. Und an der Stelle möchte ich auch noch erwähnen, sie können als Energiequelle herangezogen werden im Notfall, aber wirklich nur im Notfall. Und sie sind für andere Funktionen so wichtig, dass man eigentlich schauen sollte, dass sie nicht als Energiequelle gebraucht werden.
Also du hast jetzt schon gesagt, wozu Proteine benötigt werden, und du hast auch schon das Wort essentiell erwähnt. Gibt es bei den Proteinen, ähnlich Kohlenhydrate, gibt es ja sozusagen gute, schlechte, gibt es hier essentielle und nicht essentielle Proteine?
Ja, also es wird zwar diese Einteilung mittlerweile ziemlich diskutiert, aber früher, oder auch noch, als ich das erste Mal davon gehört habe, hat man immer von 20 oder 21 Aminosäuren gesprochen. Das ist immer die Frage, ob man das Histidin dazu nimmt oder nicht. Aber es waren immer 20, und es hat eben dann geheißen, okay, 8 beziehungsweise 9 sind sozusagen essentiell, und die anderen wären nur bedingt essentiell oder nicht essentiell. Ja, zu den Essentiellen könnte man jetzt zum Beispiel zählen, ganz wichtig für Sportler auch, weil es oft diskutiert wird, die verzweigtkettigen, das sind Valin, Leucin, Isoleucin, also diese BCAAs, dann Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan, und eben manchmal wird das Histidin noch dazu geführt. Also das wären klassisch die essentiellen Aminosäuren, wenn man jetzt davon spricht. Allerdings wird es eben ein bisschen diskutiert, weil theoretisch könnten 6 dieser 8 oder 9 essentiellen Aminosäuren endogen, also ja, selbst synthetisiert werden, und es wären dann streng genommen nicht essentiell. Aber das ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Es ist immer nur wichtig, dass man, was man auch vor 10, 20 Jahren vielleicht manchmal auch in der Schule noch gelernt hat, vielleicht immer wieder mal auf den aktuellen Wissensstand bringt. Ich meine, die Wissenschaft ist sich da oft selber nicht einig, aber das war eben so diese klassische Einteilung. Und wichtig ist eben zu wissen, für jeden Menschen, also jetzt nicht nur für Sportler, dass eben diese klassisch essentiellen oder diese als essentiell bezeichneten auf jeden Fall eben zugeführt werden müssen, weil sie der Körper nicht selbst synthetisieren kann.
Kehren wir doch ein bisschen auf die einfachere Ebene für einfache Menschen zurück, wie mich zum Beispiel. Wo sind denn Proteine enthalten? In welchen Nahrungsmitteln?
Ja, wo sind Proteine enthalten? Also es ist immer so, ich merke das oft, wenn ich mit Personen spreche über Ernährung und so weiter. Viele Menschen machen den Fehler und ordnen einem Nahrungsmittel einen Makronährstoff zu. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wo sind Proteine drinnen, dann fällt oft der Begriff Joghurt oder Milchprodukte, wo ich mir denke, naja, Joghurt hat gar nicht so viel Protein. Und man glaubt oft, dass dann wirklich ein Nahrungsmittel ausschließlich zum Beispiel Protein enthält. Ja, das ist ein Irrglaube. Also es hat fast jedes Nahrungsmittel alle Makronährstoffe. Jetzt natürlich reines Fett oder reiner Zucker hat natürlich zu, weiß ich nicht, 90% oder 99% oder zu einem hohen Anteil natürlich dann nur einen Makronährstoff, aber in den meisten Nahrungsmitteln, die wir so verzehren oder in den verarbeiteten, sind immer alle Makronährstoffe drinnen. Was wäre jetzt einfach eine gute Proteinquelle? Man kann das jetzt vielleicht auch noch unterscheiden zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinen. Auf das komme ich dann aber eh noch genauer zu sprechen, wie man das sozusagen werten muss. Ganz klassisch wäre zum Beispiel, wenn man auch gleich bei der biologischen Wertigkeit ist, das kann ich dann gerne noch erklären, was das ist, zum Beispiel Hühnereier haben die höchste biologische Wertigkeit, ja. Aber ganz klassisch Milchprodukte, zum Beispiel Käse, je nachdem wie fett der ist und so weiter. Dann natürlich Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte haben einen hohen Kohlenhydratanteil, haben aber auch einen hohen Eiweißanteil. Soja zum Beispiel hat viel Eiweiß und so weiter. Also die Liste ist ewig, ja. Viel wichtiger ist eher dann, wie kann ich es kombinieren und wie kann mein Körper möglichst viel an diesen essentiellen Aminosäuren daraus gewinnen. Und weil ich kurz die biologische Wertigkeit angesprochen habe, man muss auch wirklich wissen, es nutzt einem nichts, wenn man jetzt ein Nahrungsmittel hat mit einem hohen Proteinanteil, wenn das nicht richtig kombiniert wird. Also ganz, ganz klassisch, das empfehle ich auch oft Sportlern, sind zum Beispiel so Gerichte wie Palatschinken, ja, Kaiserschmarrn, das hört sich jetzt ungesund an. Oder einfach die Kombination, zum Beispiel Reis mit Eiern oder Reis mit Hülsenfrüchten. Ja, oder solche Kombinationen, da gibt es sehr viele. Vor allem für Veganer gibt es da viele Optionen, wo man wirklich halt Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse und so weiter in einem entsprechenden Verhältnis kombinieren kann. Und dadurch, weil halt so viele verschiedene Aminosäuren, sage ich mal, zusammenkommen, erhöht sich die biologische Wertigkeit. Das heißt, der Körper kann sozusagen mehr aus diesem Nahrungsmittel holen, als wenn ich jetzt das Nahrungsmittel isoliert essen würde.
Was würdest du sagen, was ist der empfohlene Tagesbedarf an Proteinen?
Ja, also es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Lebensabschnitt ich mich gerade befinde. Also wenn man jetzt vom Säugling bis zum älteren Menschen blickt, ist interessant, dass eigentlich das ungeborene Kind, der Säugling und Kleinkinder brauchen im Verhältnis zum Körpergewicht sehr viel an Proteinen pro Tag. Es wird dann bis zum Erwachsenenalter ein bisschen weniger und im höheren Alter wird es dann ein bisschen mehr. Jetzt ist die Frage, was ist ein bisschen weniger und was ist ein bisschen mehr? Also beginnen wir vielleicht jetzt mit einem normalen Erwachsenen. Da sind die empfohlenen Mengen, quasi, dass keine körperlichen Prozesse eingeschränkt sind oder irgendwelche Probleme bestehen, spricht man von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das gilt jetzt für Omnivoren, also nicht für Veganer, sondern für Personen, die alle Eiweißquellen sozusagen heranziehen. Bei Veganern tendiert man eher dazu, dass man sagt 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, weil die Aminosäuren aus pflanzlichen Nahrungsmitteln ein bisschen schlechter aufgenommen werden können als die aus tierischen. Das heißt, da muss man einfach nur ein bisschen mehr drauf achten. Das war jetzt sozusagen die Empfehlung für normale Erwachsene. Also bei Kindern und bei älteren Personen ist es dann halt entsprechend ein bisschen mehr. Da gibt es aber dann auch ganz genaue Tabellen, also wenn jetzt wirklich wer nachschauen will, was braucht mein Einjähriges, mein Zweijähriges oder was braucht meine 70-jährige Mutter oder Oma und so weiter. Also da gibt es dann gute Empfehlungen. Es ist nur wichtig, dass man das halt im Blick hat und dass es da auf keinen Fall zu einer Unterversorgung kommt. Vor allem zum Beispiel auch, weil es mich selber gerade betrifft, aber auch grundsätzlich für schwangere Frauen und auch für stillende Frauen, die haben auch einen stark erhöhten Eiweißanteil. Vor allem beim Stillen ist dann wichtig, weil natürlich das Kind auch das dann in der Muttermilch alles mitkriegt. Und wenn man jetzt dann ein bisschen schon zu den Sportlern schaut, würde man jetzt bei der Proteinzufuhr wahrscheinlich vor allem an Kraftsportler denken und meinen, ja, die Kraftsportler, die brauchen am meisten Protein. Ich meine, sie brauchen schon, vor allem wenn sie die Muskelproteinsynthese ankurbeln wollen, die richtigen Proteine und die richtige Menge. Allerdings ist oft dieser Anteil gar nicht so viel höher als zum Beispiel bei Ausdauersportlern, weil irrtümlicherweise schreibt man den Ausdauersportlern immer nur die Kohlenhydrate zu, aber vor allem für Regenerationsprozesse und so weiter, da geht es jetzt gar nicht um den Muskelaufbau, sondern eher um die Muskelschädigung, sind Proteine für Ausdauersportler auch sehr essentiell. Und beim Kraftsportler geht man zum Beispiel in der Aufbauphase von 1,5 bis 1,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aus. Man sagt, langfristig sollte es nicht über 2 bis 2,2 Gramm sein pro Kilogramm Körpergewicht. Das wird allerdings auch ein bisschen diskutiert, ob das wirklich die Nieren schädigt und so weiter. Es ist halt in der Wissenschaft immer noch so verankert, dass man sagt, auf lange Sicht sollten es nicht über 2,2 Gramm sein pro Kilogramm Körpergewicht. Kurzfristig kann das aber natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe Tage dabei, wo es einmal 3 oder 4 Gramm sind und dann an anderen Tagen wieder weniger, da passiert jetzt nichts. Aber natürlich, zu viele Proteine braucht der Körper auch nicht. Also diese Empfehlungen haben schon ihre Berechtigung. Und bei Ausdauersport zum Beispiel empfiehlt man so 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist halt interessant, weil das eigentlich dann gar nicht so stark abweicht vom Kraftsportler. Ja? Oder zum Beispiel bei Kraftsportlern sagt man, wenn sie nur in der Erhaltungsphase sind, dann reichen auch 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Jetzt ist natürlich das mit Gramm, Gramm, Gramm vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich bringe es einmal konkret auf ein Beispiel. Wir bleiben bei unserer 70-Kilo-Person, die ist ja öfter schon vorgekommen. Und wenn es jetzt kein Sportler ist, würde diese 70-Kilo-Person, wenn sie erwachsen ist und keinerlei Risikogruppe zugeordnet werden kann, würde die zwischen 56 und 70 Gramm, sagen wir 60 Gramm, das leichter als Beispiel ist, 60 Gramm Eiweiß pro Tag benötigen, damit sie keinerlei Probleme kriegt in den ganzen Funktionen, die die Proteine bewerkstelligen. Und das ist immer die wichtigste Frage, auch bei der Ernährungsberatung. Wie kann ich denn jetzt diese 60 Gramm Eiweiß überhaupt zuführen? Und das merke ich dann oft auch im Gespräch. Das ist dann schon oft eine Herausforderung, weil obwohl wir in Mitteleuropa auf keinen Fall eine Unterversorgung mit Proteinen haben, kommt es dann bei gewissen Bevölkerungsgruppen, vor allem bei Sportlern und Sportlerinnen vor allem, also Frauen auch, die sich dann schon schwer tun, auf diese Menge zu kommen.
Weil du gerade beim Thema Zuführen warst, daher die Frage, was passiert, was kann passieren, wenn ich zu viel davon zu mir nehme, was wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, respektive wenn ich zu wenig esse.
Fangen wir mal vielleicht mit zu wenig an, weil das vielleicht eher oft vorkommt, vor allem eben wie gesagt bei Sportlern. Wenn jetzt mein Ziel ist, zum Beispiel Muskeln aufzubauen, und wir stellen das bei uns sehr gern fest mit der Bioimpedanzanalyse, mit der BIA, weil da sieht man nicht nur die Muskelmasse und die Fettmasse, sondern auch den Status der Eiweißversorgung. Das ist dann der sogenannte Phasenwinkel. Und wenn der zum Beispiel sehr niedrig ist und die Muskelmasse dann auch niedrig ist, dann muss man sich zuerst einmal fragen, okay, wie schaut die Ernährung aus? Weil egal, wie viel ich dann trainiere, wenn quasi der Baustoff nicht vorhanden ist, wird sich der Muskelaufbau nicht einstellen. Das heißt, ich muss auch schauen, dass wirklich die Energieversorgung passt. Das heißt, wenn es jetzt langfristig zu einer Unterversorgung mit Eiweiß kommt, ich meine, ob ich jetzt Muskeln aufbaue oder nicht, ist vielleicht für den normalen Menschen nicht so entscheidend. Aber Muskelabbau ist ja auch nicht unbedingt schön. Also das wäre jetzt das Klassische. Es gibt natürlich dann viele, viele Erkrankungen, das sieht man leider oft in den Entwicklungsländern, die einfach auftreten können, wenn wirklich massiver Eiweißmangel vorherrscht. Aber da können wir uns halt alle glücklich schätzen, dass das bei uns meistens niemanden trifft und eher ein Überangebot an Eiweiß ist. Und mit einem Überangebot an Eiweiß geht meistens auch eine zu hohe Fettzufuhr einher, die dann resultiert in allen möglichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, Gefäßerkrankungen eben. Und wenn man jetzt nur davon ausgeht, dass man zu viel Eiweiß zuführt, das kann halt auch sehr stark die Niere belasten, kann einfach auch zu einer permanenten Ablagerung, Übersäuerung sozusagen führen. Wobei zum Thema Übersäuerung, da könnte man auch einen eigenen Podcast machen. Der Körper kann das schon sehr gut buffern. Nur natürlich, wenn ich permanent eiweißreich esse und den Körper da überfordere und der Lebensstil auch schlecht ist, ist das sozusagen genauso schlecht.
Also ein bisschen zusammenfassend, unsere Ernährung, die wir hier zur Verfügung haben, reicht in der Regel aus, dass genügend Protein dabei ist, in welcher Form auch immer jetzt. Sollte man tatsächlich das zuführen wollen, da sind wir beim Thema Proteinpulver, Supplements. Was ist dein Zugang zu diesem Thema?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich immer empfehle, wenn es natürlich über die normale Ernährung möglich ist, dass Supplements erst dann wirklich verwendet werden, wenn ich es nicht mehr über die normale Ernährung zuführen kann. Leider ist es einfach so, dass vor allem Sportler, die einen erhöhten Proteinbedarf haben, sich im Alltag sehr schwer tun, das wirklich zu organisieren. Weil ich habe jetzt erst nur das Beispiel mit den 60 Gramm gehabt. Wenn man jetzt eine 70 Kilo Person nimmt, die Kraftsportler ist, dann liegt das ja deutlich über 100 Gramm. Und wer sich da schon mal ein bisschen damit damit auseinandergesetzt hat, weiß, 100 Gramm Protein pro Tag oder noch viel mehr, 150 Gramm, das ist gar nicht so leicht zuzuführen. Und da ist natürlich ein Eiweißshake insofern von Vorteil, nicht nur, weil er das ideale Aminosäurenprofil aufweist, beziehungsweise weil vor allem für die Muskelproteinsynthese wird Leucin benötigt. Und das ist vor allem in dem Whey-Protein drinnen, das in den meisten Eiweißshakes der Hauptbestandteil ist. Übrigens auch bei unserem Tristel Whey Protein Isolat. Und ich meine, das wird auch immer ein bisschen diskutiert mit der Muskelproteinsynthese, aber es schadet auf keinen Fall, wenn ich möglichst rasch nach einem Krafttraining eine ausreichende Menge an Leucin zuführe. Und da tue ich mir natürlich jetzt ein bisschen schwer, wenn ich sage, ich bin jetzt nicht ein Profisportler, sondern habe einen normalen Alltag und gehe vielleicht trainieren ins Fitnessstudio oder zum Krafttraining und muss danach zum Beispiel gleich in die Arbeit oder irgendwohin weiter. Ja? Oder bin einfach zu faul zum Kochen. Dann ist natürlich oft das Problem, wie komme ich jetzt nicht nur zu meiner Leucinmenge, sondern wie komme ich generell zu einer vernünftigen Mahlzeit und vor allem zu einer proteinreichen Mahlzeit. Und da ist es natürlich schon empfehlenswert, wenn ich relativ rasch nach dem Training die benötigten Aminosäuren zuführen kann. Und für den Fall empfiehlt sich auf jeden Fall ein Shake zum Beispiel. Es kann aber einfach sein, dass zum Beispiel bei Veganern, weil diese Proteinquellen aus pflanzlichen Nahrungsmitteln halt ein bisschen anders zu bewerten sind als aus tierischen, kann es nicht schaden, vor allem, dass die Menge, die ich zuführe, nicht zu groß wird, vor allem, wenn es dann ballaststoffreich ist, kann es schon empfehlenswert sein, zum Beispiel jetzt ein Erbsen- oder Sojaprotein oder einfach eine vegane Proteinquelle heranzuziehen, weil ich einfach als Veganer dann doch ein bisschen mehr brauche, um diese selbe Verfügbarkeit zu bekommen. Ja, und deshalb darf man das nicht immer nur so verteufeln. Also Supplements haben ihre Berechtigung, aber man muss halt wirklich wissen, brauche ich es oder kann ich es anders auch zuführen.
Wir haben jetzt einiges über Kraftsportler gehört, also Kraftsport, Proteine, vielleicht noch ein bisschen was zum Ausdauersport und vor allem auch, was das Timing der Zufuhr betrifft.
Also das ist ganz wichtig auch als Ausdauersportler, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, vor allem, wenn es sehr lange Belastungen sind, also so alles, was länger als 2 Stunden ist, 2-3 Stunden oder mehr, da kann der Körper oder wird der Körper langsam aber sicher auch über diese Gluconeogenese, die haben wir schon im Podcast über die Kohlenhydrate gehört, für die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass der Körper auch eben so Energie bereitstellen kann. Und bei dieser Gluconeogenese werden halt Aminosäuren, sogenannte glykogene Aminosäuren, das sind 14, die da verwendet werden können, werden eben herangezogen, um zu Glucose umgewandelt zu werden. Was bedeutet das jetzt? Wenn die natürlich verbraucht werden, muss ich mir dann schon überlegen, wie kann ich die dann wieder entsprechend zuführen, weil nicht nur, dass die Energie dadurch bereitgestellt wird, sondern einfach auch durch die Belastung, durch den Austausch Sport gibt es einfach ja, strukturelle Veränderungen in der Zellmembran oder es werden vermehrt Enzyme benötigt und auch der Hormonhaushalt spielt natürlich eine Rolle, weil ja Proteine dafür maßgeblich auch entscheidend sind und jetzt brauche ich natürlich Protein auch für die Regeneration, also es spielt eine sehr große Rolle und wir haben das Leucin zuerst angesprochen für Kraftsportler. Während einer Ausdauereinheit wird auch eben Leucin oxidiert und geht damit sozusagen verloren und diesen Verlust muss ich natürlich ausgleichen und deshalb könnte man jetzt entweder schon während der Einheit gewisse Aminosäuren zuführen oder meistens reicht es natürlich auch danach, außer es ist jetzt ein Bewerb, wo ich sage, ich bin 10 Stunden unterwegs, dann kann ich natürlich dadurch auch die Leistung aufrechterhalten. Aber grundsätzlich sollte man einfach schauen, dass auch danach der Einheit, nach dem Sport, nicht nur kohlenhydratreich gegessen wird. Natürlich in erster Linie hat man mal einen Hunger oder einen Durst und will das halt schnell erledigt haben. Aber dass dann auch eine proteinreichere oder zumindest eine proteinhaltige Nahrungsaufnahme erfolgt. Was jetzt das Timing betrifft, war es so, dass man früher immer gesagt hat, ja, es gibt genau eine gewisse Dauer nach dem Training, wo eine Protein- oder Kohlenhydratzufuhr stattfinden soll, damit einfach die Regeneration jetzt gewährleistet ist. Es ist natürlich so, wenn man jetzt von einem Profisportler ausgeht, der vielleicht mehrmals am Tag trainiert und das wirklich täglich, da spielt es natürlich eine Rolle, vor allem dahingehend, dass wenn der jetzt 2-mal am Tag trainiert, braucht er ja auch Energie eben für die nächste Einheit. Das heißt, da spielt schon eine große Rolle, wann der isst und man wird das auch bemerken, dass ein Profisportler die Nahrung genauso plant wie das Training und dass es wirklich eine ganz wesentliche Rolle spielt, weil das spürt man dann auch total schnell, wenn man ein hartes Training gehabt hat und man vergisst dann drauf zu essen, dann braucht man in der Früh nicht ans Training denken, weil dann fehlt einem einfach die Energie. Also das spielt eine Rolle. Das betrifft die Kohlenhydrate und die Proteine. Bei den Proteinen gibt es da ganz viele Theorien, wann jetzt die ideale Proteinzufuhr stattfindet. Also es ist so, der Körper kann, auch wenn es über den Tag verteilt, nicht direkt rund ums Training die Proteinzufuhr stattfindet, kann trotzdem die Muskelproteinsynthese stattfinden und der Körper ist versorgt. Natürlich ist es immer so, ich würde sagen, je genauer und je näher beim Training, vor allem nach dem Training, desto besser ist es, weil ich bringe meinen Körper halt trotzdem nicht in die Verlegenheit, dass er in irgendeine Notsituation kommt. Aber dass ich jetzt sofort katabol werde, das war früher immer so das Thema, oh Gott, ich habe nichts gegessen. So schnell geht es dann nicht, aber wenn ich meinen Körper dadurch unterstützen kann, dass ich relativ rasch nach dem Training die entsprechende Protein- oder Kohlenhydratmenge zuführe, ist es sicher kein Nachteil. Allerdings ab einem gewissen Alter, und das ist jetzt dann egal, ob es Sportler sind oder nicht, also ab 50 Jahren sagt man, es ist schon entscheidend, dass die Proteinmenge nicht in einer Mahlzeit zugeführt wird, sondern idealerweise auf 3 Mahlzeiten gleichmäßig verteilt. Ich nehme jetzt nochmal diese 70 Kilo Person her mit 60 oder 70 Gramm Bedarf. Da ist es natürlich besser, wenn die 3x20 oder 25 Gramm Protein zuführt, als auf einmal die 60 oder 70, weil es einfach ab einem gewissen Alter wirklich auch wesentlich ist, dass die kontinuierliche Aminosäurenversorgung gewährleistet ist. Also da kann man schon nochmal unterscheiden, und ich würde jetzt auch sagen, vom Hausverstand her ist es natürlich immer besser, wenn jede Nahrung, die ich zu mir nehme, jede Mahlzeit möglichst ausgewogen ist und nicht sehr einseitig. Und auch, wie ich vorher schon erwähnt habe, die biologische Wertigkeit spielt ja auch nochmal eine Rolle. Also das heißt, man muss jetzt sich nicht damit stressen, dass man sagt, oh Gott, ich muss jetzt das und das kombinieren, aber ich brauche jetzt auch keine Trennkost, die hat es ja früher auch mal gegeben, ich brauche jetzt nicht bewusst Trennkost machen und das Steak und den Reis trennen oder was weiß ich was. Es ist schon natürlich immer am besten, wenn alle 3 Makronährstoffe in einer Mahlzeit vorkommen.
Liebe Lissi, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, lieber Dieter.